Herzlich willkommen zum Expertentalk hier bei Evolution International. Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten, zu weiteren Podcasts oder Webinaren finden Sie auf www.evolution-international.com. Mein Name ist Christine Baumann. Ich bin Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin und beschäftige mich in meiner Praxis mit den Themen Frauengesundheit, Magen-Darm-Gesundheit und Stoffwechsel und Immunsystem. Informationen zu mir finden Sie auf www.jump-on.eu. Ich freue mich sehr, in unserer heutigen Folge eine echte Expertin in Sachen Ernährung vorstellen zu dürfen. Dr. Karin Buchert ist Ernährungswissenschaftlerin und Autorin zahlreicher Bücher. Sie ist Gründungsmitglied des Europäischen Institutes für angewandte Pflanzenheilkunde in Wien. Auf ihrer Basis oder auf Basis ihrer Forschungen zur Doktorarbeit wurde das Konzept TEH entwickelt, traditionelle europäische Heilkunde. Und sie gibt ganz viele spannende Seminare inzwischen auch bei der Servus-Akademie und hält Vorträge. Und jetzt gerade ist ganz druckfrisch und brandaktuell ihr neues Buch erschienen, in dem sie aktuelle Erkenntnisse zu Nutrazeutika zusammengefasst hat. Über dieses spannende Thema möchte ich heute mit ihr sprechen und will mal versuchen herauszufinden, ob Karin Buchert da auch Tipps für unsere Stoffwechselthemen hat und uns einfach auch erstmal verrät, was das alles ist. Karin, ich finde es super schön, dass du da bist und dass du dir Zeit nehmen konntest für unser Gespräch. Ich weiß, du bist sehr, sehr gefragt. Magst du vielleicht einfach selber nochmal erzählen, wer du bist und was du so tust und was dich so umtreibt?
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir uns auf diese Weise wieder hören.
Ja, ich mich auch.
Ja, ich bin Ernährungswissenschaftlerin der ersten Stunde, könnte man sagen. Also ich habe in den 80er Jahren in Wien Ernährungswissenschaft noch als Studium irregulare studiert und dann eine Zeit lang in einer bayerischen Reha-Klinik gearbeitet mit Schwerpunkt Nahrungsmittelallergien. Und ja, dann mit 40, sozusagen Midlife Crisis, habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann habe ich versucht, nur noch den Weg zu gehen, der mich immer schon am meisten interessiert hat, nämlich was in den pflanzlichen Lebensmitteln drinnen steckt und wie man das nutzen kann, wie das auf den Körper wirkt und auf die Psyche wirkt. Also sozusagen sekundäre Pflanzenstoffe, die meiner Meinung nach im Ernährungsbereich immer noch viel zu stiefmütterlich behandelt werden. Wir reden immer noch zu viel über die klassischen Nährstoffe und zu wenig über die Pflanzenwirkstoffe oder sekundären Pflanzenstoffe. Ja, und jetzt seit 20 Jahren mittlerweile befasse ich mich mit den Pflanzenwirkstoffen in pflanzlichen Lebensmitteln. Und das hat sich intensiv entwickelt. Dieses Thema ist jetzt auch von allgemeinem Interesse. Und ja, da geht es mehr und mehr darum, auch wie wir die Lebensmittel kombinieren, wie wir sie zubereiten, in welcher Form. Also ja, das Spannende daran ist, es geht jetzt nicht mehr nur darum, was steckt wo drinnen, also siehe Nährwerttabelle, sondern was kommt wie, auch in welcher Form da an, wo es hin soll,
wo es hin soll, ja.
hilft. Und das ist immer noch so ein spannendes Thema für mich, dass ich manchmal in der Früh aufwache und mir denke, ach, jetzt muss ich gleich noch was ausprobieren. Ja, und solange das anhält, ist es eine schöne Arbeit. Ja,
ja, das klingt sehr, sehr spannend. Super. Wie bist du denn zu all diesen Themen gekommen? Also du beschäftigst dich ja jetzt schon sehr, sehr lange mit dem Thema Ernährung und hast da auch schon viele Wege hinter dich gebracht. Wie bist du da dazu gekommen?
Ja, ich habe also begonnen zuerst Lebensmittel- und Gärungstechnik, hat das auf der BOKU in Wien geheißen, zu studieren, weil ich nicht wusste, ob dieses Studium irregulare, ob das ernst genommen wird. Und da kann ich mich noch erinnern, da habe ich immer in der Bibliothek schon recherchiert zu irgendwelchen Kräuterrezepturen und hatte ständig ein schlechtes Gewissen während des Studiums, weil ich wusste, ich muss eigentlich chemisch rechnen lernen und nicht mich um irgendwelche Gerbstoffe oder Bitterstoffe kümmern. Und ja, ich weiß nicht genau, woher es kommt. Also ich weiß nur, dass meine Mama auch ganz gern experimentiert mit Tees und so erfahrungswissenmäßig. Obwohl ich natürlich in einer Zeit aufgewachsen bin, wo wir gerne gekaufte Marmelade essen wollten und gekaufte Milch. Aber ich weiß nicht genau, woher es kommt, aber es hat mich immer schon fasziniert.
Immer schon umgetrieben.
Ja, genau.
Ja, du hast ja auch schon viele spannende Stationen hinter dich gebracht. Du hältst ganz viele spannende Seminare und Vorträge. Erzähl gerne mal von den Stationen und was du da für Menschen begegnest und mit welchen Anliegen die kommen.
Ja, genau. Also nochmal zurück in die Reha-Klinik in Oberbayern. Damals, also es war eine schulmedizinische Klinik mit naturheilkundlichen Einflüssen und aber grundsätzlich schulmedizinisch. Und da habe ich schon bemerkt, dass die Patienten, die haben die Therapien gut angenommen, aber die wollten selber auch immer noch was dazu tun. Sie
Für sich
wollten so
tun, ja.
ein, ja genau, die wollten eigenständig das noch mithelfen und damit sie schneller gesund werden oder sich was Gutes tun können. Damals habe ich klassische Ernährungsberatung gemacht für Typ-2-Diabetiker oder für Patienten mit hohen Blutfettwerten. Und die haben sich aber alle viel mehr für Kräuter konnte ich sie zum Beispiel viel mehr begeistern als irgendwie für Ernährungsumstellung. Und das Handwerk der klassischen Ernährungsberatung war irgendwie für mich nicht so ganz zufriedenstellend. Also ich hatte
Okay.
das Gefühl, die Patienten gehen dann raus und dann haben sie es dann schon, wenn sie die Türe zumachen, haben sie schon wieder vergessen, was ich erzählt
Oh
habe.
je.
Und wenn ich ihnen aber anhand von Zubereitungen ganz einfachen, die ich ihnen erklären kann, die sie sich selber machen, wo sie sich dran festhalten können, wo sie sensorisch was erleben, anhand von solchen Dingen hatte ich immer den Eindruck, kommt das viel nachhaltiger an, das Thema.
Ja.
Ist es irgendwie viel angreifbarer und dann haben sie irgendwie Freude, auch dieses, ja, ich kann jetzt selber was machen damit hat gleichzeitig so der Zugang zu den pflanzlichen Lebensmitteln schon begonnen bei den Patienten. Also das Hinführen, damit sie auch wirklich zu den frischen pflanzlichen Lebensmitteln dann eine Verbindung aufnehmen können. Und dann, als ich da dann ausgestiegen bin, aus der Festanstellung, da habe ich mich selbstständig gemacht und versucht, also nachhaltige Ernährungskonzepte umzusetzen, auch in der Regionalentwicklung, und habe eine Doktorarbeit begonnen, die dann ziemlich lang gedauert hat, 5 oder 6 Jahre. Und in dieser Doktorarbeit habe ich, also die hat geheißen, biogene Arzneimittel im Salzburger Pinzgau. Weil damals wurde das von der Uni Salzburg sehr forciert, dass man interdisziplinäre Dissertationen macht.
Okay.
Deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich mache qualitative Interviews, also eine sozialwissenschaftliche Methode, und dann versuche ich die naturwissenschaftlich auszuwerten. Also der Erstbetreuer war ein Kultursoziologe und der andere Betreuer war ein Molekularbiologe. Und da ist mir dann bewusst geworden, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir diese Bereiche zusammenführen. Also, weil noch, also das, die haben mir irgendwie Aufgaben gestellt, die sich total widersprochen haben. Und noch bei der Prüfung, beim Rigorosum, haben die zwei Professoren heißes diskutiert, weil sie so gegensätzlicher Meinung waren.
Oje.
Und ich habe bemerkt, aha, da ist irgendwie ja der Knoten drinnen. Und heute nenne ich es Zählen und Erzählen. Also ich denke, dass es total wichtig ist, dass wir dieses analytische, naturwissenschaftliche Denken, das wir Ernährungswissenschaftler ja haben, verbinden mit dem Erfahrungswissen, mit den Geschichten rundherum, mit dem Kontext, also mit der
Ja.
Lebenswelt. Und dann wird das Ganze angreifbar und dann finden auch die Menschen einen Zugang
Ein
zu diesem.
Zugang dazu, ja, genau.
Ich glaube einfach, es braucht beides.
Ja.
Ja, genau. Und deshalb habe ich dann bei meiner Doktorarbeit zuerst qualitative Interviews gemacht und also ganz, ganz offene Gespräche. Und ältere Leute haben mir erzählt, was sie denn immer so gemacht haben, wenn sie nicht zum Doktor gegangen sind. in den 30er, 40er Jahren.
Das klingt nach einem wahnsinnig spannenden Projekt.
Ja, das war natürlich die allerspannendste Zeit
Ja.
2005, diese Erhebungen, und die sind meistens nicht zum Doktor gegangen und haben dadurch auch alles sehr genau beobachtet. Vor allem die Bäuerinnen und Bauern sind einfach so intensive Naturbeobachter,
Ja.
und also die erzählen dann Dinge, die man einfach zu wenig beachtet in unserer heutigen Welt.
Weil
Und
wir verlernt haben, sie wahrzunehmen, ne?
ja, genau.
Ja.
Ja, das war sehr interessant. Und dann kam schon die erste größere Hürde. Ich sollte nämlich diese qualitativen Interviews übersetzen in medizinisches Vokabular. Und
Okay.
da kannst du dir vorstellen, wenn mir der alte Äckerbauer erzählt hat, also er trinkt den ganzen November immer Glühholler, das ist Holundersaft mit ein bisschen Rum und heißem Wasser. Und wenn er das trinkt, dann wird er den ganzen Winter nicht krank.
Ja.
Und der hat natürlich nicht gesagt, die Holunderbeeren sind immunmodulierend, und der kleine Alkoholanteil, der hilft bei der Aufnahme von den lila Farbstoffen. Ja, genau.
Antizianen.
Also all diese Dinge hat er natürlich nicht so formuliert,
Nicht.
und ich hatte halt ständig das Gefühl, dass ich vieles übersehen habe, was dann
Ja.
noch. Also er hat auch gesagt, der Holunderbeeren müssen lang gekocht werden und man muss es einen Monat lang trinken. Und also ich habe immer gedacht, in jedem zweiten Wort steckt was Wichtiges drin, und ich bin gar nicht in der Lage, das alles richtig einzuordnen.
Ja.
Tatsächlich heute noch so, dass mir manchmal Sätze einfallen von den alten Leuten, wo ich mir, ach, der hat es damals schon gesagt, und ich
Ja.
habe es damals nicht wahrgenommen, vor 15 Jahren oder so, weil erst jetzt die Zeit dafür reifer
Reif
geworden ist, weil
geworden ist.
mein Blick dafür geschärft worden ist.
Ja.
Ja, aber dann habe ich es halt doch irgendwann niedergeschrieben, alles. Und ja, das war also das, da war die Vorgehensweise bei meiner Doktorarbeit, zuerst das Erfahrungswissen zu erheben und dann dieses Erfahrungswissen abzugleichen mit dem derzeitigen Stand der Wissenschaft. Und ich habe damals vor allem Arzneimittelmonographien von ESCOP verwendet und die Monographien der Kommission E. Ich habe also geschaut, was von den Erzählungen der alten Menschen sich denn deckt mit den heutigen positiven
Ja.
Arzneimittelmonographien. Und so ist dann eine Liste von Heilpflanzen entstanden, die dann die Basis unserer oder meiner Seminare und Lehrgänge waren. Aber das hat sich auch verbreitet und wird auch, auf dieser Basis gibt es auch heute noch Lehrgänge. Also ich denke schon eine relativ gute Basis, um nicht
Ja.
einfach wild irgendwas zu vermitteln, weil es ist ja so modern derzeit, über Heilpflanzen irgendwelche Posts
Ja.
hinauszuschießen. Da ist es mein Anliegen, doch ein wenig Ordnung
Eine
hineinzubringen.
Basis drin zu haben, genau. Ja,
Genau.
und das ist ja einfach, ja, ich finde, das ist ja das, was wir uns doch eigentlich wünschen, oder? Dass wir dieses alte Wissen, dieses Erfahrungswissen transportieren können und das tatsächlich dann ja auch übersetzen können in das, was die Wissenschaft ja fordert, dass es evidenzbasiert sein muss und belegt sein muss und dass man dieses und jenes nachprüfen können muss. Und es ist doch total spannend, wenn das dann tatsächlich aufgeht, oder? Wenn dir jemand eben so eine Geschichte erzählt und du kannst dann nachher aber erforschen, ja, und das funktioniert deshalb schon seit Jahrtausenden so gut, weil das und das heute im Labor
Genau.
auch sichtbar gemacht werden kann.
Genau. Es gibt natürlich immer auch Dinge, die dann wieder verworfen worden sind, wahrscheinlich weil sie nicht so gut funktioniert haben, aber
Ja.
vieles ist tatsächlich noch hochaktuell. Und natürlich habe ich auch Geschichten gehört, wie dass man also bei Erfrierungen Saugalle verwenden soll. Und das hat mir auch ein Bauer gezeigt. Und da kann man sich vorstellen, also der hat diese Dose aufgeschraubt und dann hat diese Galle derartig
Oh,
gestunken,
das stelle ich mir furchtbar vor.
dass man es nicht mehr ausgehalten hat im Raum. Also das könnte man heutzutage, glaube ich, in einem Wellnessbereich nicht mehr verwenden. Und dazu kommt auch noch, dass die Indikation Erfrierungen praktisch, die gibt es ja nicht mehr in
Nein.
Mitteleuropa. Und Ja, so sieht man auch, dass vieles einfach, ja, vieles brauchen wir nicht mehr, ist aber auch nicht mehr notwendig. Und anderes ist vielleicht zu risikoreich. Also zum Beispiel die verfaulten Äpfel, genau. Bei Ohrenschmerzen haben sie schwarze verfaulte Äpfel auseinandergeschnitten und auf die Ohren gelegt.
Okay.
Die müssen aber in einer ganz bestimmten Art und Weise verfault sein. Und ich nehme an, dass da Penicillium-Arten manchmal drauf wachsen oder so. Und wenn man das genau weiß, vielleicht funktioniert sogar. Aber das wäre mir natürlich viel zu gefährlich, jetzt jemandem zu sagen, er soll sich einen Apfel schwarz verfaulen lassen und dann bei der nächsten Mittelohrentzündung
Ja,
drauflegen.
genau. Vor allen Dingen, wenn die Mittelohrentzündung gerade akut ist, ist ja meistens auch im normalen Haushalt kein schwarz verfaulter Apfel
Genau.
greifbar.
Genau. Die gleiche Person hat mir auch erzählt, dass sowieso den ganzen Winter nur faule Äpfel gegessen wurden, weil man konnte sich immer aus dem Keller den Apfel holen, der gerade begonnen hat zu verfaulen,
Oh
weil
je,
es wäre ja zu schade gewesen, den
die frischen zu
wegzuschmeißen.
essen.
Daher hat er eigentlich den ganzen Winter immer faule Äpfel gegessen.
Okay.
Ja, es sind also viele Geschichten, die sind amüsant und
Die würde
aber
man jetzt heute vielleicht so nicht mehr raten.
genau, und dennoch irgendwie spannend. Also
Ja.
es war irgendwie alles spannend,
Ja,
genau.
stelle ich mir vor. Und im Pinz, das Pinzgau ist ja dafür bekannt auch, dass die Leute eine sehr hohe Lebenserwartung haben, ne? Also irgendwas müssen sie richtig gemacht haben.
Ja, sie sind auch sehr, man stuft sie auch als sehr fleißig ein, was kein Wunder ist, weil wenn über Jahrtausende Bergbauernhöfe bewirtschaftet
Ja.
werden, muss man schon ziemlich robust sein,
Ja.
um solche Arbeiten
Ja.
durchzustehen. Ja, das dürfte wahrscheinlich noch mitschwingen, ja.
Sehr
Genau.
spannend.
Oder wenn in den Chroniken steht, dass wir so ein eigenwilliges Bergvolk sind, gerade in dem Dorf, wo ich wohne, dann finde ich das aber auch schön, weil das sagt ja auch aus, dass man einen eigenen Willen hat
Einen
und
eigenen Kopf hat, genau. Ich
genau,
finde auch, das ist
den
ein
soll
Kompliment.
man ja auch haben, genau.
Absolut. Gerade in Zeiten wie diesen.
Ja.
Ja, sehr spannend. Ja, und aus diesem Wissen schöpfst du ja immer noch und gibst Seminare. Und jetzt hast du dich aber im aktuellen Buch mit dem Begriff Nutrazeutika beschäftigt. Magst du mal erzählen, was damit genau gemeint ist für diejenigen, die jetzt mit diesem Begriff nichts anfangen können?
Ja, genau. Also da muss ich nochmal zurück zum ersten Konzept. Es ist dann auch sehr gut angekommen. Es sind viele Seminare und Lehrgänge gelaufen. Aber was ich ja so ein bisschen bemerkt habe, dass Ernährungswissenschaftlerinnen, Ökotrophologinnen, Diätologinnen, also so die klassischen Gesundheitsberufe, die sind noch ziemlich waren vorsichtig oder die hatten so ein
Ja.
bisschen eine Vorsicht, die konnten noch nicht ganz einsteigen, weil die haben natürlich schulmedizinische Vorgaben, die sie erfüllen müssen. Und deswegen habe ich mir gedacht, also wenn während einer Ernährungsberatung, da könnte dieses Thema so toll einfließen,
Ja.
also diese wissenschaftsbasierten Hausmittel. Und deshalb habe ich es dann während der Pandemie nochmal neu bearbeitet, genau von der anderen Seite. Also ich bin dann hergegangen und habe geschaut, welche Lebensmittel haben denn oder können denn eine pharmakologische Wirkung entfalten? Und da habe ich eben die Funktionsnahrungsmittel gefunden in Deutschland, die definiert sind als Nahrungsmittel, die eine pharmakologische Wirkung, Funktionsarzneimittel heißen sie genau, Funktionsarzneimittel. Das sind Lebensmittel, die unter bestimmten Umständen eine pharmakologische Wirkung entfalten können. Zum Beispiel Leinsamen, Thymian, Salbei, Kamille. Das sind alles Lebensmittel, die als Lebensmittel verwendet werden oder als
Oder
Arzneimittel.
als Arzneimittel, okay.
Und ich bin hauptsächlich von diesen Funktionsarzneimitteln ausgegangen und habe dann geschaut, welche traditionellen Rezepturen gibt es denn da und was ist von diesen Dingen denn gut erklärbar? Also wenn jetzt Salbei als Tinktur zubereitet wird oder als Tee, was gibt es da für Unterschiede? Wie kann er da wirken oder wie lange muss man ihn ziehen lassen und wie wurde das traditionell verwendet? Und natürlich auch wieder die traditionellen Geschichten rundherum. Aber die Basis ist jetzt eine wissenschaftliche und Ja, und ich denke, dass es jetzt, ich denke, dass der Zugang jetzt funktioniert, nachdem ich vom Ernährungswissenschaftlerverband eingeladen wurde und vom Diätologenverband und so weiter, hoffe ich, dass das jetzt noch mehr Eingang findet. Also ich beschreibe Nutrazeutika, das sind also Nahrungsmittel, die eine pharmakologische Wirkung entfalten können, die man aber selber zu Hause zubereitet. Also diese, zum Beispiel, damit aus Salbei ein Nutrazeutikum gegen Entzündungen im Mund entsteht, muss man also nur einen Tee aufgießen und den etwas länger, 10, 15 Minuten ziehen lassen. Dann wirken die Gerbstoffe gegen Entzündungen im Mund. Also das heißt, ich habe in dem Buch beschrieben, welche Lebensmittel man verwendet, wie man sie zubereitet und auch noch, wie man sie eventuell mit anderen kombinieren kann, um so Ergänzungswirkungen zu nutzen. Und das ist der große Unterschied zu Nahrungsergänzungsmitteln oder Functional Food oder Phytopharmaka ist also ist eigentlich, dass es vorrangig zum Selbermachen gedacht ist. Wobei man muss nicht alles selber machen, muss ich auch gleich dazu sagen. Es soll dadurch kein Stress entstehen, aber allein dieses Wissen, dass es so
Ich
geht,
könnte, genau.
dieser Aha-Effekt, also ich könnte, wenn ich wollte, genau, genau. Dass ich könnte, wenn ich wollte, und dass ich weiß, wie das funktioniert, das reicht schon aus, um so einen tollen Effekt zu erzielen. Und ja, man wird manche Dinge selber zubereiten und manche wird man weiterhin kaufen, aber eben auch, es ist, glaube ich, auch unsere Pflicht zu verraten, wie das funktioniert und nicht Produkte zu verkaufen, wo irgendwas Lateinisches draufsteht
Keiner
und
nachvollziehen kann, was es eigentlich ist und was es
genau.
macht, ja.
Genau, man möchte einfach wissen, was drin ist und wie das
Ja.
funktioniert und das ist so ein angenehmes Gefühl.
Absolut. Und gerade in so Zeiten, wo ja ständig über Arzneimittelknappheit diskutiert wird und so, ist es doch umso wichtiger zu wissen, wenn tatsächlich jetzt die Zivilisation zusammenbricht, der Supermarkt morgen nicht mehr aufmacht und die Apotheke auch nicht, dann ist es doch wunderbar zu wissen, ich habe Salbei im Haus und
Genau.
kann mir bei einer schlimmen Zahnfleischentzündung damit helfen und habe ein super Erste-Hilfemittel. Also das ist doch sehr, sehr beruhigend.
Genau. Man braucht ja wirklich nicht sehr viele Zutaten. Ich habe 22 Lebensmittel beschrieben. Das ist an sich schon nicht viel, aber ich denke, dass man mit einigen, ich weiß nicht, wahrscheinlich mit fünf, sechs Zubereitungen die wichtigsten Wehwehchen übers Jahr gut behandeln kann. Das ist nicht
Super.
viel. Das hat man ziemlich sicher zu Hause. Ja, und das ist dieser angenehme Gedanke dabei.
Ja, sehr gut. Gibt's irgendein Lieblingsrezept? Also, ich meine, jetzt hast du zum Salbei schon was verraten. Aber gibt's sonst irgendwelche Lieblingsrezepte in deinem Buch, wo du sagst, das muss jeder wissen, das muss jeder zu Hause haben?
Ja, es gibt natürlich ein paar Lieblingsrezepte. Zum Beispiel bei Durchfall, da mag ich diese lang gekochte Karottensuppe so besonders gerne. Die ist für kleine Kinder genauso geeignet wie für ganz alte Leute und die hat so diesen besonders guten Effekt, dass sie also den Durchfall bremst und auch noch pathogene Keime bindet, weil da werden ja die Kohlenhydrate in der Karotte etwas umgebaut und es entsteht so eine Art Schleimstoffe, die auch noch pathogene Keime binden. Und dann ist es so, das ist so ein angenehmes Gefühl. Wenn man Durchfall hat, dann ist man geschwächt und dann fühlt man sich auch so richtig energielos. Und bei der Karottensuppe, es kommt ein kleines bisschen Butter, Salz und Honig dazu. Und das fühlt sich dann so weich an, so einhüllend irgendwie und so. Und man fühlt sich so richtig gestärkt, wenn man ein bisschen davon isst. Nach meiner Erfahrung mögen die Patienten mit Durchfall das auch sehr gerne. Also das ist kein radikales Mittel, sondern so ein richtig
Ein ganz sanftes,
genau für diese Indikation
ganz
irgendwie.
balsamisch. Ja,
Genau.
das stimmt. Das stimmt. Viele kennen das ganz klassisch unter der moroischen Suppe oder Dr.
Genau.
Moros Karottensuppe, genau.
Genau, der hat das. Da hat auch ein Arzt einmal eine gute Idee
Ein
gehabt.
gutes Rezept gehabt, sehr gut,
Ja.
genau. Ja, und ist auch sehr gut geeignet als Schonkost. Also ich gebe es gar nicht nur den Patienten, die jetzt so einen akuten Durchfall haben, sondern auch Menschen, die so mit Reizdarm zu tun haben. auch für die ist eben, weil du es, wie du sagst, weil es so schön balsamisch ist und so kraftgebend ist und so sanft ist, genau.
Und diese gequollenen Kohlenhydrate, die werden ja nicht resorbiert, die legen sich dann bis in den Dickdarm irgendwie so über die Schleimhaut
Über die
und
Schleimhaut, genau.
sind auch noch sind ein Präbiotikum
Ja,
sozusagen für die
ja.
Darmbakterien. Und
Also Futter für die guten Darmbakterien, damit wir es übersetzen.
ja, genau.
Genau.
Es hat so eine Vielfachwirkung. Und was wir und was noch gar nicht so alt ist, die Erkenntnis zum Beta-Carotin zum Beispiel. In den 80er Jahren habe ich gelernt an der Uni noch, dass also die Rohköstler, die essen so richtig viel Beta-Carotin und die Gemischköstler halt nur einen Bruchteil davon. Und so vor 10 oder vor 15 Jahren hat Professor Leitzmann das auch selber revidiert und genau erklärt, dass das Beta-Carotin ja nur dann verfügbar ist für den Körper, wenn man das herauskocht, so
Ja,
richtig
ja.
pflanzlichen Lebensmitteln. Also es nützt nichts, viele Karotten roh zu essen. Wenn es ums Beta-Carotin geht, dann muss es tatsächlich, dann müssen die Karotten ordentlich gekocht werden.
Ja.
Also auch da sieht man, dass es einfach also die Karotte hat in jeder Form ihre Stärken und auch in der langgekochten Karottensuppe gibt es Nährstoffe, die
Ja.
erst dann so richtig zum Tragen kommen.
Ja, genau. Das ist ja bei vielen sekundären Pflanzenstoffen so, ne? Wenn man jetzt bei der Tomate, die ist ja auch so ein Klassiker, wenn man aus Lykopin schaut, das Lykopin aus der Tomate wird uns ja auch erst verfügbar, wenn man es in so wie so einem italienischen Sugo, der stundenlang auf dem Herd gestanden ist und so richtig intensiv nach Tomaten duftet, dann wird
Oder
das
wenn
wirklich
man
erst
die
lang.
Tomate fermentiert, das Fermentieren kann ja auch viel. Und da haben die Italiener auch eine spannende Untersuchung gemacht, nämlich wenn man naturbelassene Tomaten trocknet, nur trocknet,
Ja.
dann entsteht da so ein intensives Mikrobiom auf der getrockneten Tomate, dass das Lykopin bioverfügbar wird. Also es
Ach,
ist dann
okay.
praktisch wie ein fermentiertes Lebensmittel.
Ja.
Und wenn die Tomate aber vorher gespritzt war, dann kann sich dieses Mikrobiom nicht
Nicht.
entwickeln und gespritzte, getrocknete Tomaten, da ist das Lykopin viel schlechter bioverfügbar.
Ja.
Das wird die Biobauern freuen. Man
Ja,
kann
genau.
im Blick auf Mikrobiom da einiges erklären, was wir vorher nicht erklären
Was
konnten.
man vorher nicht, genau. Ja, sehr, sehr spannend. Und auch gut für alle Hobbygärtner, die gerne ihre Tomaten selber anbauen. Gut zu wissen, selber trocknen lassen, hat man schon wieder ein ganz hochwertiges Nutrazeutikum kreiert, sozusagen. Großartig. Sehr, sehr schön. Ja, das klingt danach, als könnte man ganz viel mit Nutrazeutika tun. In welchen Bereichen findest du denn, dass sie der Gesundheit besonders zuträglich sind?
Also vor allem für den Verdauungstrakt würde ich sagen. Auch immer im Hinblick, also je nach Zubereitung kann man sehr viel für die Schleimhaut, äußerlich natürlich auch für die Haut, aber man kann sehr viel für eine gesunde Schleimhaut tun. Das heißt, man kann das Milieu auf der Schleimhaut beeinflussen, sodass
Ja.
sich die Mikroben dann wieder richtig wohlfühlen. Und manche sind ja auch gleich Futter für die Bakterien und wenn man manche pflanzlichen Lebensmittel dann sogar noch in fermentierter Form, also als Probiotika isst. Also für die Magen-Darm-Gesundheit, glaube ich, kann man da wirklich sehr viel tun. Und das ist natürlich auch ein Thema, das man nicht so akut einmal im Jahr macht, sondern halt so
Ganz regelmäßig.
immer wieder, ja,
Ja,
genau.
genau. Ja.
Aber das ist ja auch ein Unterschied von Arzneimitteln zu Nutrazeutika. Nutrazeutika sollen halt einfach auch gut schmecken. Dann isst man sie auch gerne und dann spielt das ja auch gar keine Rolle.
Dass man sie, dass man es öfters anwenden muss.
Dann können die sowieso auf den Teller wandern
Ja.
und ein schmackhafter Teil werden.
Zur Leibspeise werden, die man sowieso gerne oft und regelmäßig isst. Ja, sehr gut. Okay, also Darmgesundheit ist ein wichtiges Thema. Das heißt natürlich, da hängt das Immunsystem dran, ne? Wenn wir einen gesunden Darm haben, haben wir ein fittes Immunsystem. Das heißt, für die nachhaltige Immungesundheit ist es natürlich auch ganz wunderbar, sich regelmäßig mit Nutrazeutika zu versorgen. Und ja.
Und dann, da muss man natürlich bei der Nutrazeutika auch genau drauf schauen, welche Lebensmittel man verwendet. Die natürlich nicht konserviert sein. Und ich denke, Konservierungsmittel werden völlig unterschätzt, weil Konservierungsmittel nicht nur in den Lebensmitteln die Mikroorganismen hemmen oder zerstören oder zurückdrängen, sondern natürlich dann auch im Darm. Wenn wir zum Beispiel Most trinken, ein gutes fermentiertes Lebensmittel, ein gutes Getränk, fermentiertes Getränk. Aber wenn der Most sehr stark geschwefelt ist, dann wird uns das nichts bringen, beziehungsweise sogar schaden. Bei Nutrazeutika verwendet man einfach gesunde, natürliche, gute Lebensmittel, am besten Bio-Lebensmittel. Und dann ist das auch eine andere Ausgangsposition, als wenn man verarbeitet und konservierte Lebensmittel verwendet. Und dann natürlich, ja, nochmal zurück zu dem Futter für die Bakterien. Ich würde immer zuerst schauen, dass genügend Futter da ist. Also na, muss ich natürlich als Ernährungswissenschaftlerin auf den Darm bezogen, würde ich sagen, immer zuerst genug Präbiotika, also das heißt die Bestandteile, die die Bakterien so gerne mögen, weil dann können sich die, die schon im Darm sind, schon einmal vermehren. Das ist schon der erste wichtige Schritt.
Genau, fürs Gleichgewicht, genau.
Ja. Ich würde immer mit Präbiotika anfangen und Probiotika sind natürlich auch wichtig, um eine richtige Vielfalt zu haben. Aber wenn man verschiedene Präbiotika isst, dann fördert man ja auch die Entwicklung von verschiedenen Kulturen. Und das muss nicht diese Körnelkost sein aus den 80er Jahren, wo man geschrotetes Getreide halb roh irgendwie gegessen hat. Das war ja grauenhaft irgendwie. Sondern das können die Schleimstoffe vom Leinsamen sein, wenn man ihn ein bisschen stehen lässt. Oder das kann das Haferflockenfrühstück sein, wenn man die Haferflocken am Abend einweicht, damit
Quellen
es
lässt.
auch ein bisschen quellen kann, genau, damit es morgen isst. Oder das können das Pektin aus den Äpfeln sein. Also wir haben hier in der Nähe eine Apfelpresse, die trocknen dann die Maische von den Äpfeln und machen so ein Apfelmehl draus. Und das besteht zu 40% aus Ballaststoffen, überwiegend aus Pektin, also lösliche Ballaststoffe. Und das ist echt erstaunlich, wenn man also irgendwas backt zum Beispiel und um so 10% Apfelmehl dazu gibt aus dieser Maische, also aus den Schalenanteilen, dann wird dieses Gebäck quercetinreich und ballaststoffreich. Also hat dann entzündungshemmende Effekte und präbiotische Effekte. Und man wird auch viel schneller satt.
Satt, ja.
Ich mag zum Beispiel sehr gerne Mehlspeisen und Keks nennt man das bei uns. Bei euch habe ich Plätzchen.
Na, Plätzchen sind es zu Weihnachten. Also ganzjährig sind es auch Kekse.
Also sind es auch Kekse, okay. Ja, und wenn da so Ballaststoffe eingebaut sind, also nicht nicht so schroffe, nicht so radikale, sondern so weichere, angenehmere, dann wird man auch schneller satt und es hat wirklich einen präbiotischen Effekt.
Super. Wie ist es von der Verträglichkeit? Es gibt ja Menschen, die auf Pektin auch mit Blähungen reagieren. Hast du da
Ja,
Erfahrungen gemacht?
ich würde es ausprobieren. Man muss natürlich die Leute hinführen. Die beste Variante ist dann, glaube ich, immer, wenn das ganze Lebensmittel fermentiert ist, dann ist es bekömmlicher und gibt es weniger Blähungen. Ja, und manchmal muss man auch so die Balance finden, welche
Mit kleinen
Ballaststoffe
Mengen
am besten.
starten.
Aber es ist halt ein Teufelskreis, wenn man dann langsam und sicher alle ballaststoffreichen Lebensmittel weglässt, dann wird es ja immer schlimmer.
Ja, dann wird's genau.
Keine Lösung. Man
Nee,
muss.
nee.
Und wenn man die natürlichen, die Präbiotika natürlich eingebettet verwendet und quellen lässt, da findet man dann schon einen Weg. Das hängt auch manchmal von der Kombination ab, was man dazu kombiniert. Das ist, denke ich, ein ganz guter Weg. Man kann ja auch Apfelschalen trocknen und dann das dann mahlen und so verwenden. Oder das gibt es natürlich auch im Handel.
Toll. Super. Und ich stelle mir vor, dass es wahrscheinlich auch einen ganz guten Geschmack macht, oder? Es macht irgendwie ein bisschen eine Frische ins Keks noch.
Genau, das ist Eben, damit, dann ist es nicht mehr so getreidelastig.
Ja.
Also wird im Stoffwechsel auch basischer noch dazu und es
Ja.
ist auch geschmacklich gut, ja.
Ja.
Mit getrockneten Apfelschalen sogar noch besser, weil da ist der gute Saft noch nicht herausgepresst.
Ja. Und Hildegard hat gesagt, dass die Apfelschalen gut sind für den Stoffwechsel. Stoffwechsel ist unser Thema im Moment.
Ja.
Genau, das heißt, wir hätten dann auch schon was für unseren Stoffwechsel getan und die Kekse ein bisschen stoffwechselfreundlicher gestaltet, wenn wir ein bisschen Pektin zugeben.
Genau, da fragt man sich echt, woher die das alles gewusst hat,
Ja.
ohne wissenschaftliche Studien.
Ohne Studien, genau, ohne Labor und ohne weiße Mäuse.
Genau.
Ja, ich habe gerade gesagt, wir haben ja das Thema Stoffwechselgesundheit in diesem Quartal bei Evolution. Hast du denn eine Idee auch, inwieweit Nutrazeutika auch den Stoffwechsel unterstützen können? Oder gibt es da Tipps?
Ja, also diese quellenden Kohlenhydrate, die präbiotisch wirken, die verzögern ja auch die Zuckeraufnahme zum Beispiel. Also die wirken sich günstig auf den Blutzuckerspiegel aus, weil dann einfach die süßen Zucker auch langsamer aufgenommen
Aufgenommen werden.
werden. Das wird einfach abgebremst. Wir haben eine flachere Blutzuckerkurve. Und ja, zum Beispiel auch der Knoblauch ist sowieso
Ja.
schon durch alle Medien hundertfach gegangen. Und trotzdem ist es einfach, er ist derartig potent, auch der Bärlauch natürlich mit seinen Schwefelverbindungen. Und wenn man sich den Knoblauch genauer anschaut, da ist ja zuerst Allein drin, also eine Schwefelverbindung, die ist wasser- und alkohollöslich im frischen Knoblauch. Wenn wir die Knoblauchzehe dann durch die Presse pressen oder hacken, dann kommt Luft dazu und die Enzyme werden aktiv und dann entsteht Allicin. Und das Allicin ist schon ein Wirkstoff und der ist auch wasser- und alkohollöslich. Und wenn das noch länger herumliegt, dann der geschnittene Knoblauch, dann entsteht Ajoen und der ist alkohol- und fettlöslich. Jetzt fällt auf, dass alle Varianten vom Knoblauchwirkstoff sind alkohollöslich. Das ist doch spannend, oder? So im Hinblick auf Juppie Hestas Knoblauchschnaps. Man erwischt
Stimmt.
auf alle Fälle einen Wirkstoff.
Scheint
Oder
was dran zu sein.
wenn man die Knoblauchzehen, wenn sie länger rumstehen im Geschäft, aber in Öl eingelegt
Nö,
sind,
genau.
dann fängt man das Ajoen sehr gut ein. Also die oxidierte Form. Also auch in dieser Form ist der Knoblauch noch recht wirksam. Also es ist wirklich ganz interessant, wie sich da die Zubereitungen so entwickelt haben. Natürlich ist der frische Knoblauch gut zu verwenden und frischer Bärlauch, aber wenn wir diese Schadstoffe in Öl lösen, können wir sie haltbar machen und über
Genau.
Monate. Und ja, das ist wirklich erstaunlich, wie potent diese Sulfide sind und wie sie kleine Ablagerungen in den Gefäßen sogar noch mal rückgängig machen
Rückgängig
können.
machen können, genau.
Wir dürfen es nur nicht vergessen. Also jeder von uns weiß das, aber ich denke, man
Aber
darf
es
es auch.
schadet nicht, wenn man immer wieder dran erinnert. Und das ist ja auch was, diese Sulfide sind ja auch was ganz toll, auch die Entgiftungsprozesse einfach unterstützen. Ne? Wenn man jetzt so einen Frühjahrsputz machen möchte, was
Ja.
ja auch dann immer stoffwechselentlastend ist, da sind diese Sulfide natürlich ganz, ganz wichtig.
Ja, genau.
Ein
Da hat
Frühjahrsputz.
man sogar das Gefühl, dass man da innerlich irgendwie gereinigt wird. Also
Ja,
das ist
genau.
dürfte auch so sein,
Knoblauchschnaps, glaube ich, kriege ich jetzt nicht runter, aber
nein, es gibt auch andere Varianten,
es
genau.
gibt ja genügend andere Varianten, genau. Ja, spannend. Du hast schon angedeutet, dass du dich ja auch ganz intensiv mit dem Thema gesunde Ernährung und gesunder Darm beschäftigt hast. Und hast gesagt, es geht natürlich darum, erstmal auf die Präbiotika zu gucken, das heißt das Futter für die Bakterien. Also ballaststoffreich, möglichst unterschiedliche Ballaststoffe, weil wir dann verschiedene Bakterien anlocken und füttern und ihnen einen Vorteil verschaffen. Und dann sozusagen erst die probiotischen. Magst du vielleicht da noch ein bisschen auch was dazu erzählen, zu den probiotischen fermentierten Lebensmitteln und der Darmgesundheit?
Ja, also die lebendigen Bakterien, die guten Bakterien, da brauchen wir halt immer wieder kleine Mengen, am besten jeden Tag. Und vielleicht ist das, ich denke, das ist eine gute Entwicklung, dass jetzt fermentierte Getränke wieder so hoch im Kurs sind. In Form von Getränken hat man wirklich eine gute Chance, jeden Tag ein bisschen was zu trinken, ein bisschen Kombucha, Kefir. Und es gibt auch noch so verschiedene andere Sprudel oder Sauermilch. Also Milchprodukte eignen sich auch sehr gut dazu. Auch da sind lebendige Mikroben drinnen. Also es ist nicht die absolute Menge, die da wichtig ist, sondern es muss uns bewusst sein, es sind diese kleinen.
Regelmäßigkeit.
Ja, genau,
Ja.
regelmäßig kleine Mengen. Auch im Honig und im Essig sind sie vorhanden. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es nicht nur, dass die Darmbesiedelung besser wird, es werden natürlich auch viele Inhaltsstoffe und Pflanzenwirkstoffe dann besser verwertet. Also die Bakterien zerlegen dann noch große Gerbstoffmoleküle und setzen kleinere Bruchstücke frei, die dann noch resorbiert werden können, aber auch die Vitamin- und Mineralstoffaufnahme funktioniert dann besser und man fühlt sich dann einfach energiegeladener und
Ja.
kräftiger und es hat eine Auswirkung auf die Psyche. Meistens verbessert sich die Stimmung, man ist wahrscheinlich auch durch die körperliche Stärkung fühlt man sich dann wieder aktiver und ja, das hat so eine gute Wirkung, dass ich fast jeden empfehlen kann, der das noch nicht macht, einmal probiotische Getränke auszuprobieren. Also wie gesagt, Kombucha, Kefir, aber auch Brottrunk, Kwas ist eigentlich sogar ein symbiotisches Getränk, wenn es nicht pasteurisiert ist. Also wenn Ballaststoffe und lebende Mikroben zusammenkommen, ist es wahrscheinlich der allerbeste Fall. Und ja, das tut wirklich gut. Und
Ja.
wir brauchen dann auch immer kleine Mengen, ganz kleine Mengen an Salz, Zucker und Alkohol fördert die Aufnahme. Also das heißt jetzt, manche Nährstoffe werden über Natrium-Ionen-Pumpen aufgenommen. Da brauchen wir ein bisschen Salz und ein kleines bisschen Glucose dazu.
Ja.
Also deswegen darf ein kleines bisschen Honig irgendwo drinnen sein.
Ja.
Ist natürlich nur so ein, ja, da reicht wahrscheinlich so ein Viertel Teelöffel oder so für ein Müsli. Das muss wirklich nicht viel sein.
Ja. Geht es sozusagen um diese Medizinpferdwirkung, ne?
Genau,
Sagt man ja
Medizin.
Arzneipferd oder Medizinpferd beim Zucker
Genau.
oder auch beim Honig, dass er Stoffe transportieren kann. Und da braucht man natürlich jetzt keine großen Mengen, die wären ja wieder schlecht für den Stoffwechsel, sondern da geht es nur um den kleinen Katalysator sozusagen. Ich
Es ist
habe bei
ein
euch im
Geschenk.
Seminar habe ich den Hollersprudel auch kennengelernt als Getränk und finde den ganz fantastisch. Und den kann man ja ganz einfach selber herstellen, oder?
Ja, genau. Das ist so ein Sprudel ist eine Variante. Das ist so ein anfermentiertes Getränk. Da könnte man auch mit Schafgarbe machen oder mit anderen Pflanzen. Aber mit Holler geht es halt ganz besonders gut.
Ja.
Da gibt man ein bisschen Essig und Zitrone dazu, um die Symbiose, um gleich den pH-Wert ein bisschen zu senken, damit gleich
Die richtigen.
Milchsäurebakterien mögen es leicht sauer, damit gleich die
Ja.
Richten zu wachsen beginnen.
Ja.
Und dann kommt da noch Zucker dazu. Das ist die Energie in dem Fall. Der Zucker wird dann umgesetzt in Säure. Dann entsteht ein säuerliches Getränk schon innerhalb von 2 Tagen. Und ja, so ein sprudeliges, säuerliches, aromatisiertes, mit Hollerblüten aromatisiertes Getränk, das sehr saisonell ist. Holunderblüten gibt es nur einmal im Jahr.
Ja, genau.
Und ja, das ist ein, das schmeckt dann besonders gut, wenn es das nur so selten gibt
Weil
auch.
es so nach Sommer schmeckt auch, ne?
Ja.
Genau. Aber eben, wenn du sagst, man kann das dann auch mit der Schafgarbe probieren oder vermutlich auch mit ganz vielen anderen Kräutern, dann kann man ja
Ja.
eigentlich jeden Monat so als Jahreskreis ein bestimmtes Kraut sich raussuchen und dann den jeweiligen Sprudel mal versuchen.
Genau.
Und das schmeckt herrlich erfrischend. Also ich habe es ganz, ganz angenehm gefunden.
Ja, das ist sehr beliebt. Und in den 80er Jahren, als ich Mikrobiologie-Vorlesung besucht habe, hat der Professor 2 Stunden lang darüber gesprochen, dass wir das auf keinen Fall mehr machen dürfen, weil dieser Hollersprudel, der enthält ja Milliarden an Keimen und das sei also ganz unmöglich. Das war halt die Hochzeit der
Ja, der Antibiotika.
Desinfektion. Ja, genau. Und heute sieht man es schon ganz anders. Und eigentlich kann man das sensorisch ganz gut wahrnehmen, ob es funktioniert hat oder nicht. Das ist ja nicht wie beim nicht so gefährlich wie bei Milchprodukten. Also Essig oder solche Sprudel, denke ich, ist es ziemlich sicher, dass da nichts passiert. Also da kann eigentlich, das ist nicht gefährlich. Da
Dass da
können.
keine bösen Keime sozusagen dann einen heimsuchen würden.
Genau, und wenn man einmal weiß, wie es riechen soll oder wie es schmecken soll, dann kann man das unterscheiden, ja.
Dann kann man das schon wieder herausfinden, genau. Ja, genau. Und das ist dann eine ganz einfache Variante im Prinzip eigentlich, um die Darmgesundheit zu unterstützen und nachhaltig zu unterstützen.
Ja, genau.
Würdest du sagen, dass ein gesunder Darm auch ganz viel zu tun hat mit dem gesunden Stoffwechsel?
Ja, auf alle Fälle. Das ist wahrscheinlich die Grundlage. Ja.
Ja.
Das haben auch die alten Pinzgauer erzählt. Also ganz oft war da irgendwas, das ist für den Darm gut oder das schützt den Darm. Also es waren so verschiedene Ausdrücke und das kam ganz oft. Also ich denke, man weiß das einfach schon seit ewigen Zeiten, dass die Darmgesundheit so eine Grundlage ist für ein gesundes Leben.
Ja.
Ja, da hat sich auch nichts geändert.
Nein. Das, glaube ich, bleibt für immer und ewig gültig. Ich habe
Ja.
das ja ganz spannend gefunden. Ich besuche ja auch ab und zu mal eben Seminare mit so ganz neuen Laborerkenntnissen, weil ich das natürlich schon auch spannend finde. Und da war ich mal auf einem und der hat dann also ganz viel erzählt über diese neue Mikrobiomforschung. Und die bahnbrechende Erkenntnis war dann also, dass man dann diese bestimmten Bakterienfamilien, die man da unbedingt braucht, die dann für die gesunde Haltung der Schleimhaut zuständig sind, unser Immunsystem fördern, unseren Stoffwechsel gesund halten und all das, die könnte man also anfüttern mit den richtigen Lebensmitteln. Und dann habe ich ganz große Ohren gekriegt und dachte, ja, jetzt kommt eine ganz tolle neue Erkenntnis, was meine Ernährung für immer verändern wird. Und die Erkenntnis war dann, dass man also möglichst viele verschiedene Ballaststoffe zuführen sollte, sprich Präbiotika, und möglichst nicht in zu großen Mengen tierische Eiweiße zuführen sollte. Das war die bahnbrechende neue Erkenntnis. Das hat uns auch Hildegard von Bingen schon so geraten. Aber auch das finde ich doch schön, wenn eben
Ja.
solche neuesten Laborerkenntnisse uns eigentlich immer wieder bestätigen, was wir tief drinnen schon seit vielen Jahrtausenden wissen und was die Erfahrungsmedizin auch schon ganz lange lehrt.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Oder wenn die Mikroben, die bauen ja die Ballaststoffe ab und setzen kurzkettige Fettsäuren frei,
Genau.
sorgen sich selber um ihr gutes Milieu im Darm und da ist sozusagen auch die Buttersäure wieder rehabilitiert worden, weil auch während meines Studiums durfte ich ja als Ernährungswissenschaftlerin niemandem sagen, dass ich Butter esse, sondern da gab es nur Margarine, damals noch
Ja.
grau, sogar grauenhafte Margarine.
Furchtbar.
Ja, also diese Buttersäure, gerade die Buttersäure ist damals als ungünstig angesehen worden.
Ja.
Und das hat sich ja völlig
Und
geändert.
heute weiß man, dass die sogar krebsprophylaktisch wirksam ist, ne? Also, dass sie uns vor Krebs schützt und dass wir die ganz unbedingt eigentlich haben wollen.
Genau.
Und tatsächlich ist auch so in den ganzen neueren Untersuchungen wird Butter als neutrales Fett mittlerweile eingestuft. Und
Ja.
ich habe von dir gelernt, dass man sich da ja auch wieder, da hat man wieder die Wahl, ne, zwischen der Süßrahmbutter und der Sauerrahmbutter. Und wenn es eine Sauerrahmbutter ist, dann ist es schon wieder fermentiert. Und wir haben schon wieder in kleinen Mengen probiotische
Ja,
Lebensmittel.
genau. Wobei es leider kaum noch Sauerrahmbutter gibt,
Immer
weil
weniger, ja.
die Molkereien können inzwischen so sauber arbeiten, dass sie dieses Ansäuern aus Hygienegründen gar nicht mehr brauchen. Ich finde, sie schmeckt sogar besser, die angesäuerte.
Ich mag sie auch lieber, ja.
Aber vielleicht kommt es wieder, wenn das Fermentieren weiterhin so hoch im Kurs ist, dann werden sie wohl
Ja,
wieder.
ist ja auch ein Thema, was ganz, ganz spannend ist und ganz viel gehypt wird, auch in vielen Seminaren.
Ja.
Ja, spannend. Ja, gibt es noch Dinge, die du für wichtig hältst, jetzt aus dem Bereich Ernährung oder auch eben Nutrazeutika oder traditionelle Dinge, die jetzt für den Stoffwechsel besonders wichtig und besonders gesund sind, wenn man da besonders nachhaltig den Stoffwechsel pflegen möchte.
Ja, also die Bitterstoffe sind ja schon länger im Gespräch als die fermentierten Lebensmittel. Aber so wie es gibt da so zwei Geschmackspaare, süß-sauer, würde ich sagen, und bittersüß, die wir halt so besonders mögen. Und das hat, denke ich, immer auch einen physiologischen Grund, wenn wir etwas so besonders gerne mögen. Und bittersüß ist halt einfach auch wenn wir was Bittersüßes essen, dann aktivieren wir unseren Stoffwechsel, wir aktivieren den Kreislauf, wir bringen alles ein bisschen in Schwung. Wir fühlen uns dann energiegeladen und das gibt auch dem Geist wieder neue,
Neuen Input.
eröffnen sich wieder neue
Ja.
Welten. Und die traditionellen Schwedenbitter waren ja immer süß abgerundet mit ein bisschen Süße und ja, so denke ich, kann man auch die Bitterstoffe gut verpacken, sodass sie besonders ansprechend sind. Man kann auch Bitterpulver mit ein bisschen Honig verrühren oder wenn man Bitterpulver macht und frischen Ingwer dazu gibt und Honig, dann kann man das trocknen lassen und so Flakes herstellen. Also so bittersüße Kleinigkeiten tun den meisten Menschen gut.
Ja.
So wie immer muss das jeder selber entscheiden, ob er das mag. Also nur weil es für viele gesund ist, ist es nicht für jeden gut.
Ja.
Man muss nach der eigenen Lust gehen,
Ganz,
aber
ganz wichtig, ja.
ganz vielen Leuten tut das einfach gut, so ein kleiner Bitteranstoß.
Ja.
Und ja, das bringt vieles wieder in Schwung.
Ja. Ja, und die Bitterstoffe, oder die Welt der Bitterstoffe ist ja auch eine sehr bunte und sehr vielseitige. Da kann ja jeder sozusagen den richtigen Bitterstoff für sich selber auswählen.
Genau. Und die Mischungen, die man sich da machen kann, die kann man einfach selber ausklügeln, sodass es richtig gut passen.
Genau,
Und
dass sie
man hat
ganz
halt immer den
individuell ist.
Vorteil, dass der Gewöhnungseffekt klein ist und
Ja, genau.
dass sie längerfristig auch gut wirken.
Gut wirken. Wobei ja also beim Bittergeschmack ist es ja so, dass wir von diesem Gewöhnungseffekt ein bisschen profitieren, ne? Wir lehnen ja von Natur aus bitter ab, weil es uns irgendwie völlig aberzogen worden ist. Und darum muss man, also ich kenne das Gespräch in der Praxis, ja, ist das ein Gespräch, was ich ganz häufig führe, weil ich Bitterstoffe wahnsinnig gerne auch empfehle und verordne, gerade wenn es jetzt um den Stoffwechsel geht und um die Frühjahrskur und die Weihnachtswunde wieder loswerden, weil uns die ja auch helfen, tatsächlich diesen Süß-Heißhunger so ein bisschen zu regulieren oder überhaupt Heißhungerattacken zu regulieren. Und da muss man die Patienten so richtig bisschen einladen und überreden, dass sie Bitterstoffe zuführen. Und es ist aber tatsächlich so, und das geben alle zu am Ende des Tages, dass man sich ja an den Geschmack des Bitteren auch gewöhnt. Geschmack ist ja eigentlich nichts anderes als Gewohnheit. Und wenn man das einfach regelmäßig übt, dass man ein bisschen was Bitteres auf der Zunge hat, dann ist der Geschmack auch nicht mehr so unangenehm, sondern dann wird er irgendwann mal auch als, ja, als sogar fast als angenehm empfunden bei manchen
Ja,
Menschen.
genau.
Und wenn man dann merkt, was es für einen tut, also ich empfehle es auch wahnsinnig gerne, das einfach auszuprobieren, weil ich finde, dass man schon nach wenigen Tagen, wenn man jetzt wirklich versucht, ganz konsequent vor jeder Mahlzeit was Bitteres auf der Zunge zu haben, dann merkt man schon nach wenigen Tagen, dass man besser gelaunt ist, dass man wacher ist, dass man konzentrierter ist, was ja total Sinn macht, weil die Bitterstoffe den inneren Alchemisten anregen, so hat ihn Paracelsus genannt. Und damit helfen, dass einfach die ganzen Nährstoffe besser verwertet werden können, besser aufgenommen werden können. Und damit läuft natürlich der Stoffwechsel viel optimaler und auch unser Hirn wird viel besser versorgt.
Ja, genau.
Und Paracelsus hat gesagt, bitter macht das Herze froh. Wenn wir gute Laune haben, sind wir auch viel motivierter, uns zu bewegen, was natürlich auch sehr zuträglich ist für unseren
Genau.
Stoffwechsel.
Ja, es sind so viele Nebeneffekte, die da mitschwingen. Das ist
Ja,
wirklich erstaunlich.
absolut.
Also das sollte man ausprobieren. Nach meiner Erfahrung sind auch bittere Sauerhonige ein sehr guter Einstieg, wenn man jetzt nicht gleich irgendwelche fermentierten Getränke zur Hand hat. Kann man auch in einem guten Apfelessig bittere Pflanzen ausziehen und dann mit Honig mischen und dann mit viel Wasser verdünnen. Es muss nur einen ganz leichten Geschmack haben. Dann ist es bittersüß-sauer sozusagen. Und das hat auch so einen Mehrfacheffekt, weil natürlich das Saure den Speichel und die Verdauungssäfte ähnlich gut anregt wie die Bitterstoffe. Und ja, wir haben zwei fermentierte Lebensmittel gemischt, Honig und Essig und dann noch bittere Pflanzen dazu. Also das
Ja.
ist eine tolle Kombination,
Ja.
die sehr beliebt ist und wo viele auch lange davon schwärmen.
Ja.
An diesen bitteren Sauerhonig ja auch zum Abrunden von Suppen oder Marinaden und Dressings verwenden. Also auch
Und
eine.
es macht auch ein schönes Sommergetränk, finde ich, so eine Limonade sozusagen, wo man eben so ein bisschen Sauerhonig reinmacht. Und wenn man jetzt den Sauerhonig sozusagen nicht, wenn man jetzt schnell was braucht, dann kann man ja auch einfach hergehen und Sauerhonig sich machen, indem man Essig, einen guten Essig mit einem guten
Genau.
Honig mischt und dann gibt man halt eine fertige Bittertinktur noch mit ins Getränk hinein. So ein paar Tropfen, dann hat man auch wieder die Kombination ja sozusagen angeregt.
Ja, genau.
Wenn man
Das
Zeit hat, dann macht man sich selber mit den
ja.
Lieblingskräutern und ansonsten nimmt man die Bittertropfen, die man zu Hause hat.
Genau.
Ja, sehr gut. Ja, worauf glaubst du, kommt es an, wenn man so ganz nachhaltig auch den Stoffwechsel in Schwung bringen will und jetzt eben die Weihnachtspfunde loswerden möchte, ins Frühjahr starten möchte? Was brauchen wir für eine nachhaltige Veränderung beim Stoffwechsel?
Ja, zum Start. Ich würde für den Anfang und nachhaltig, also für mich ist immer, beginnt das immer mit Bewegung. Wenn ich ein bisschen mehr Bewegung mache, dann reguliert sich mein Hunger- und Sättigungsgefühl
Von ganz alleine.
und dann das ist vielleicht individuell verschieden. Ich muss immer mit Bewegung anfangen. Aber das kann auch begleitet sein von vielleicht Kneipen, dass man in der Früh kurz ins nasse Gras geht oder so Kalt-Warm-Reize sind auf alle Fälle gut. Aber ja, um die regelmäßige Bewegung werden wir nicht umhin kommen.
Auf keinen Fall.
Und ja, und dann, wenn ich Bewegung mache, dann spüre ich auch sehr gut, was ich brauche. Und dann ist irgendwie meine Ernährung geregelt. Dann funktioniert das immer. Und wenn ich an Feiertagen mich nicht bewege und die ganze Zeit esse, irgendwann kann ich nicht mehr unterscheiden, ob ich Hunger habe oder nicht. Und dann ist irgendwie alles verloren. Das komplette Körpergefühl ist dann irgendwie versagt. Dann.
Ja, das stimmt.
Dann ist das erste Aufraffen wieder besonders schwer. Aber wenn man wieder ein bisschen in Bewegung gekommen ist, dann kommt irgendwie das Körpergefühl nach und dann funktioniert das. Und dann kann man wieder sehr gut selber herausfinden, was man braucht und
Und in
wie
Regulation gehen,
viel man
genau.
davon auch braucht.
Ja, genau. Ja, und man fühlt sich ja auch gleich besser, wenn man sich ein bisschen bewegt hat. Also
Genau.
es ist ja, ich sage immer zu meinen Patienten, es gibt ja einen Grund dafür, dass das Ding Bewegungsapparat heißt und nicht Sitz- und Bettapparat, ne? Weil es einfach gerne in Bewegung und in Schwung ist. Ja, gibt es noch, ich könnte stundenlang noch mit dir weiterquetschen. Gibt es noch irgendwelche Tipps und Anregungen oder Dinge, die du unbedingt noch ganz allgemein loswerden möchtest für die Gesundheit in Bezug zur Ernährung oder zu anderen Zusammenhängen? Welche Botschaft ist dir noch besonders wichtig für unsere Zuhörer?
Ja, vielleicht die Botschaft, dass man es unbedingt, dass man die Zubereitungen von Hausmitteln oder einfachen Grundzubereitungen in der Küche unbedingt praktisch ausprobieren muss. Solange man das nur hört, und hat man keinen sensorischen Zugang, das funktioniert nicht.
Dann vergisst man es
Man muss
wieder.
sich aufraffen, entweder ein Seminar zu besuchen oder zu Hause einfach mal anfangen. Man muss, denke ich, einfach praktisch was machen und dann kann es begeistern und dann kriegt man einen Zugang dazu. Ja, es ist eben Theorie und Praxis müssen immer zusammenspielen und wir sind halt in einer sehr kopflastigen Zeit, wo wir vieles theoretisch abhandeln. Das funktioniert beim Essen einfach nicht.
Nein. Das stimmt.
Also,
Das sinnliche Erleben ist da natürlich ganz, ganz wichtig und nachhaltig.
genau. Und wenn man selber was zubereitet, dann ist es was ganz anderes, als wenn man isst. Es ist zwar schön, natürlich auch bewirtet zu werden, aber dieses selber zubereiten ist, das hat einfach was und das macht dann viel mehr, als wenn man es nur unter Anführungszeichen isst.
Ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Tipp, Dinge sinnlich wahrzunehmen und einfach ins Tun zu kommen, ein bisschen aus der Kopflastigkeit rauszukommen. Sehr schön.
Eine Kollegin und ich haben deshalb auch noch ein Buch geschrieben, das im Juni erscheint, Margit
Ja.
Brandwieder und ich. Das heißt Auf Vorrat und da geht es ganz viel um Fermentieren. Und wir haben das so einfach
Super.
wie möglich beschrieben, also so, dass man das Apfelkimchi wirklich, so kann man einfach
Ja.
losstarten. Wir haben ganz viel herumgetüftelt, weil es muss in den Alltag passen, sonst macht es niemand.
Ja.
Da hoffe ich auch, dass wir da einfach wieder viele Menschen erreichen, die dann sagen, so, ich mache mir das jetzt selber und es ist toll und die
Ja.
ganze Wohnung duftet nach dem und Und es
Ah,
hat
da
einfach
bin ich
Mehrwert.
ganz überzeugt davon, dass ihr, dass euch das gelingt. Also ich schreibe es mir sofort auf meine Bücherwunschliste und kann da eine absolute Empfehlung auch rausgeben an unsere Zuhörer, weil ich das ja von dir gewöhnt bin und von deinen Büchern, dass die sehr, sehr anwendbar sind und sehr umsetzbar sind und einfach wirklich Spaß machen. Das sind Bücher, die man nicht einfach nur im Regal stehen hat, sondern die wirklich auch das Leben bereichern. Ich habe schon ganz oft Karin Buchert Bücher verschenkt, mit großer Freude beim Beschenken.
Freut mich natürlich.
Ja, prima. Wenn jemand noch mehr von dir wissen möchte, wo findet man die Infos zu dir und zu deinen ganzen Büchern und den Seminaren, die du gibst?
Ja, ganz einfach auf buchart.at und Buchart schreibt man so wie Buch und ART. Ja, da steht das Wichtigste eigentlich.
Das steht.
Natürlich kann man auch das Servus-Magazin lesen, da schreibe ich die Naturapotheke. Jeden Monat. Da geht es dieses Jahr um die Handwerke, um die Kräuterhandwerke und was die machen, also welcher Unterschied ist, wenn man einen kalten Sirup zubereitet oder einen langgekochten und so weiter. Also die Kräuterhandwerke stehen im Vordergrund heuer und das ist auch jedes Jahr etwas anders.
Und auch immer sehr praktisch anwendbar.
Genau. Und
Ja.
ich würde mich auch freuen, natürlich, wenn wieder viele Menschen in die Seminare kommen. Also es ist jetzt heuer wieder sehr gut angelaufen, Pandemie
Ja.
vorbei und es ist wieder eine große Nachfrage und ich mache relativ viele Tagesseminare, wo man zu bestimmten verschiedenen Themen dann Theorie und Praxis erfahren kann.
Super. Und die machst du wo, die Seminare?
Die sind teilweise im Salzburger Raum, in Goldegg zum Beispiel, im Schloss Goldegg. Über die Servus Akademie auch im Salzkammergut und auch in der Stadt Salzburg, aber im Großraum Salzburg hauptsächlich.
Super. Sehr, sehr schön. Da bin ich ganz sicher, dass wir uns mal treffen werden. Und ich bin ganz sicher, dass viele Zuhörer vielleicht auch Lust bekommen haben, dich mal im Seminar zu besuchen und deine Bücher zu lesen. Karin, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, es hat mir auch Freude bereitet. Danke für
Sehr
die Einladung.
schön. Ja, gerne. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Sie genauso wie ich wieder spannende Informationen mitnehmen konnten aus unserem Gespräch, und vielleicht Lust haben, mal bei Karin Buchert reinzulesen und reinzuschauen und Dinge auszuprobieren und unbedingt selber zu machen. Weitere Infos zu Evolution International und zu den Produkten und auch Webinaren und Podcasts und Seminaren finden Sie auf www.evolution-international.com. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Expertentalk wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie natürlich kerngesund.